D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Bis zum Jahr 2022 will Deutschland alle Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Das wurde vor gut einem Jahr, im Juni 2011, vom Bundestag beschlossen. Soweit so gut. Wenn wir in Deutschland aus der Kernenergie aussteigen wollen, dann müssen wir allerdings unser Energieversorgungssystem von Grund auf umkrempeln. Bisher kam ja Energie aus wenigen zentralen Quellen, den Atomkraftwerken zum Beispiel. In Zukunft werden es wohl viele kleine Dezentrale sein. Also die Windkraftanlagen auf dem Bergrücken im Nachbarort oder auch das Blockheizkraftwerk im eigenen Keller. Und diese dezentralen Quellen liefern auch nicht immer gleichmäßig viel Energie. Unter solchen Bedingungen die Energieversorgung sicherzustellen, ist gar nicht so einfach. Smart Grid heißt da das Zauberwort. Ein intelligentes Stromnetz, so die Idee, soll das lösen. Dieses Netz soll alle Beteiligten, also Stromerzeuger, Stromspeicher, Stromverbraucher und so weiter, miteinander verbinden. Und wie genau das aussehen könnte, was so ein Smart Grid leisten müsste und welche Probleme dafür noch zu lösen sind, diese Frage beantwortet heute ein Vertreter der Energieversorgerbranche. Und zwar hören wir gleich Dietrich Graf. Er ist promovierter Elektro- und Energietechniker und arbeitet seit Anfang der 80er Jahre für Versorgerbetriebe. Erstmal für die Hamburger Elektrizitätswerke, später die BEWAG und seit 2005 für Vattenfall Europe. Seit 2008 ist er dort technischer Geschäftsführer. Auf Einladung der Akademie der Wissenschaften in Hamburg hat er einen Vortrag im Rahmen deren Sommervorlesungen 2012 gehalten, die unter dem Titel liefen »Die Energiewende, Handicap oder Chance?« Sein Beitrag vom 8. Mai 2012 hieß »Sichere Stromversorgung, auch mit einem Smart Grid«.
Auch wenn ich einige kritische Worte sagen werde über die Entwicklung der Energiewende und über das Smart Grid, ich bin vom Herzen aus durchaus dafür, dass wir uns den regenerativen Energien zuwenden. Das ist einfach aus der Nachhaltigkeit heraus gesehen ein unbedingtes Muss. Man kann über den Weg streiten, man kann über die Geschwindigkeit streiten. Ich möchte Ihnen gerne einige technische Probleme, die so bei der öffentlichen Diskussion unter den Tisch fallen, mal versuchen zu erläutern. An den technischen Problemen müssen wir hart arbeiten, um den Zeitplan, den die Bundesregierung dort vorgegeben hat, auch einzuhalten. Zunächst erstmal, was ist ein Smart Grid? Dann werde ich über die neue Rollenverteilung der einzelnen Akteure dort reden, die Verhaltensänderungen bei den Kunden, dezentrale Erzeugung, E-Mobility, Speicher und zum Schluss noch ein Fazit. Fangen wir mal an, was ist eigentlich ein Smart Grid? Wenn Sie Veröffentlichungen lesen, vor allen Dingen populärwissenschaftliche Veröffentlichungen oder in der Zeitung, dann ist das immer so ein Heilsbringer, Smart Grid. Wenn ich morgens am Schreibtisch sitze, überlege ich mir immer, was musst du eigentlich heute machen, damit du das Netz in Hamburg zu einem Smart Grid entwickelst? Und da fällt mir nicht so konkret was ein. Das liegt eben daran, das ist ein Oberbegriff für einen Trend, den man in den nächsten Jahren einschlagen will. Das wird also beispielsweise verwendet, um wirtschaftlich den Wettbewerb zu fördern, um neue Produkte, Qualifikationen auch der Techniker hervorzurufen, Personal aus den Old-Fashion-Gebieten, also Kabelmonteure, die brauchen wir dann zukünftig nicht mehr, weil wir machen ja alles mit Smart Grid und da braucht man ja kaum noch Kupfer. So sind diese Vorstellungen. Politisch wird Smart Grid immer mit der Förderung von regenerativen Energien zusammengebracht, Ausstieg aus der Atomenergie und E-Mobility ist auch immer so ein Schlagwort, was im Zusammenhang mit Smart Grid genannt wird. Ich will nun nicht alle Punkte hier durchgehen. Ich möchte einfach nur sagen, dass der Begriff Smart Grid diffus ist. Jeder von uns hat womöglich eine andere Vorstellung, was darunter zu verstehen ist. Und es ist eben nicht so, dass ich auf das Kupfer zukünftig verzichten kann. Die Europäische Union, die sich ja auch bei den Smart Grids sehr engagiert, sagt zum Beispiel, 95% aller Investitionen ins Netz werden auch weiterhin konventionelle Investitionen in Transformatoren, in Kabel, in Freileitungen und anderes Equipment sein. Und nur 5% der Investitionen werden in IT, in Kommunikationstechnologie und in eine Smart-Grid-Steuerungstechnologie gehen. Also ich will damit sagen, es ist im Augenblick ein gewisser Hype, der da in der Öffentlichkeit entstanden ist, der aber uns sehr schnell dann auch wieder auf den Boden zurückholt. Wir müssen natürlich auch das bestehende Netz instand halten, weiterentwickeln. Und dazu brauchen wir natürlich auch die Techniken der Vergangenheit. Wikipedia sagt, Smart Grid ist ein intelligentes Stromnetz und bedeutet die kommunikative Vernetzung und Steuerung von Stromerzeugern, Speichern, elektrischen Verbrauchern und Netzbetriebsmitteln in einem Elektrizitätsversorgungsnetz. Wenn ich das dann alles habe, kann ich die Bestandteile dieses Netzes optimal überwachen und optimieren. Und Ziel ist eben eine Sicherstellung der Energieversorgung auf einem hohen, effizienten und zuverlässigen Systembetrieb. Sie sehen, eine ganz konventionelle Definition, da ist wenig von IT die Rede. Und dieser Hype, der findet sich auch bei Wikipedia nicht. Vielleicht noch eine Information am Rande. Google wollte in das Smart Grid einsteigen, weil das war so deren Welt. Und als sie dann etwas näher das untersucht haben, was kann ich eigentlich da im Smart Grid machen mit den Daten, die ich dort habe, haben sie sehr schnell das wieder sein lassen, weil es natürlich auch für so ein IT-Unternehmen wie Google nicht von Interesse ist, jetzt Netzdaten zu haben. Die sind zwar in den Kundendaten interessiert, aber an Netzdaten sind sie nicht interessiert. Rollenverteilung. Kommen wir erstmal zu den Übertragungsnetzbetreibern. Das sind also die Stromautobahnen. Da werden Sie sicherlich in der Presse und in einschlägigen Veröffentlichungen gehört haben, wir brauchen neue Stromautobahnen. Die sind hier in dieser Karte, die ich bei der Bundesnetzagentur geklaut habe, mit roten Punkten eingezeichnet. Diese Stromautobahnen müssen alle gebaut werden. Das hat nicht etwa die Energiewirtschaft sich ausgedacht, sondern es hat die DENA ermittelt. Die DENA ist eine neutrale Institutionen gesponsert von der Bundesregierung und an der Spitze ist ein Herr Kohler, der früher mal ein grünen Politiker gewesen ist. Also das ist hier nicht etwa aus der Branche, sondern das ist technologisch notwendig, um die Erzeugung, die an der Nordsee und Ostsee vor allem durch Wind- und Offshore-Anlagen kommt, nach Süden zu transportieren, wo die Kernkraftwerke abgeschaltet worden sind und ich die Verbrauchsschwerpunkte im Badischen und im Bayerischen versorgen muss. Da gibt es dann so die Meinung, naja, den Ingenieuren fällt schon was ein. Man kann ja zum Beispiel die Transportkapazität von diesen Leitungen erhöhen. Der Bundesverkehrsminister hat die Idee, man könnte ja das Bahnstromnetz dazu verwenden, das besteht ja schon. Also ich kann Ihnen sagen, die Leitungen glühen, dort ist keine Reserve mehr. Wir haben äußerst kritische Netzsituationen im letzten Winter gehabt. Man kann dort nicht mehr Last auf die Leitungen draufgeben. Und das Bahnstromnetz geht schon deswegen nicht, weil das Wechselstrom und 16 2/3 Hertz ist und nicht etwa Drehstrom und 50 Hertz. Und weil wir ja hier in Hamburg sind, uns interessiert also insbesondere diese Leitung, die ist wichtig, um aus dem Kraftwerk Rostock Leistung und vor allen Dingen Blindleistung, das ist also die Spannungshaltung, nach Hamburg zu transportieren, weil um Hamburg herum es keine Großkraftwerke mehr gibt. Diese Leitung ist parallel zur Autobahn A24, die nach Berlin geht, gebaut. Und zwar, wenn ich jetzt aus Richtung Schwerin gucke, dann geht sie parallel von Schwerin bis Gudow, also bis zur Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Und die letzten 17 Kilometer in Schleswig-Holstein, um diese Leitung an Hamburg heranzuführen, die sind nicht gebaut worden, die durften nicht gebaut werden, weil die schleswig-holsteinische Regierung diese Genehmigung nicht erteilt hat. Nachdem wir nun im letzten Winter erhebliche kritische Netzsituationen auch um Hamburg herum gehabt haben, ist dann so viel politischer Druck entstanden, dass die letzte schleswig-holsteinische Landesregierung eine Genehmigung erteilt hat, und zwar in der vorvergangenen Woche. Die Veröffentlichung, dass diese Genehmigung erteilt worden ist, aber erst nach der Wahl gegeben werden durfte. Sie sehen, Sie können Energieversorgung nur machen, wenn Sie sich auf die Politik auch einlassen. Gegen die Politik ist Energieversorgung nicht machbar. Diese Genehmigung beinhaltet jetzt also den Bau und ich muss das natürlich auch einräumen, das Fällen von Bäumen im Sommer, was eigentlich aus Umwelt- und Naturschutzgründen strikt verboten ist, weil da die Vegetation und die Tiere davon belastet werden. Man hat also in Schleswig-Holstein den eigentlichen Genehmigungszeitpunkt im letzten Herbst versaubeutelt. dann wäre das ohne weiteres möglich gewesen. Und jetzt ist der Druck so groß, damit im nächsten Winter wir die Hoffnung haben, dass zumindest diese Leitung dann da ist, dass man dort eben Ausnahmegenehmigung erteilen musste. Sie sehen, der Übertragungsnetzbetreiber muss, um seine Versorgungsaufgabe, also die Verteilung des Stroms in Deutschland aufrechtzuerhalten, die Marktkräfte außer Kraft setzen. Das passiert fast täglich, dass er sagt, aus bestimmten Gründen, warum die Leitungen, aus bestimmten Gründen, die im Wesentlichen die Überlastung von solchen Leitungen sind, sagt er, dass Kraftwerke in bestimmten Gebieten runtergefahren werden müssen und in anderen Gebieten hochgefahren werden müssen, um eben die Transportnotwendigkeit zu beschränken. Obwohl der Markt, Sie wissen, das läuft alles über die Leipziger Energiebörse, obwohl der Markt andere Signale geben würde. Also Sie sehen hier, die Übertragungsnetzbetreiber, sind ja 4 Unternehmen in Deutschland, müssen dort kontrolliert, das wird von der Bundesnetzagentur kontrolliert, Markteingriffe tätigen, nur um das System stabil zu halten. Was könnte man denn dazu tun, um das nun wieder stabil hinzukriegen? Also einmal kann man natürlich die 2000 Kilometer 400 kV Leitungen bauen hier. Das wird aber schwierig sein, nach dem Motto, kannst du gerne machen, aber nicht in meinem Vorgarten. Eine Variante wäre, ein sogenanntes Overlay-Netz zu machen. Das heißt, man setzt über dieses bestehende Netz, was hier ist, von Norden nach Süden ein zusätzliches Hochspannungsgleichstromnetz, was nicht so vernetzt ist wie hier, sondern das vielleicht aus 2 oder 3 Trassen besteht, die parallel zu Autobahnen gehen. Da gibt es sehr interessante Vorschläge, dass man an den Haupttransversalen der Nord-Süd-Autobahnen auf dem Randstreifen solche Kabel mit verlegt. Da sind schon Formteile aus Beton entworfen worden, die man auf der Autobahn natürlich auch leicht transportieren kann, die dann dort am Standstreifen abgeladen werden, neben die Autobahn gesetzt werden und sozusagen einen durchgehenden Kabelkanal von Norden nach Süden bilden. Und da würde man das Kabel hineinlegen, wo man dann die Energie transportieren kann. Sie können sich vorstellen, das geht auf freier Strecke optimal, aber wenn Sie eine Autobahnauffahrt haben, müssen Sie sich was ausdenken oder bei den Brücken. Das sind aber marginale Probleme, würde ich mal sagen. Wenn wir da einen gesellschaftlichen Konsens haben, dann könnten wir diese sogenannten Infrastrukturtrassen durchaus innerhalb von 10 Jahren bauen. Dass diese 2000 Kilometer Freileitungen in 10 Jahren gebaut werden können, daran glaubt, glaube ich, keiner mehr. Rollenverteilung war das Stichwort. Wir haben im Stromnetz heute schon Verbraucher, Erzeuger und Speicher. Es ist alles eigentlich da, was hier mal so als Diagramm aufgemalt ist. Natürlich auch EEG-Anlagen, Solaranlagen, Windanlagen, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen haben wir auch schon in Hamburg, welche stehen. Also das ist eigentlich nichts Neues. Was ist denn neu beim Smart Grid? Bisher ist es so, dass die Erzeugung der Last folgt. Also wenn Sie in Ihr Wohnzimmer gehen und schalten Ihren Kronleuchter ein, dann muss irgendwo in Europa in irgendeinem Kraftwerk eine Schippe Kohle obendrauf gelegt werden, um die Energie zu erzeugen, die Sie in Ihrem Wohnzimmer mit dem Kronleuchter verbrauchen. Irgendwo in Europa. Wir haben einen Verbund in ganz Europa. Physikalisch wird zwar wahrscheinlich der Strom aus dem Nachbarkraftwerk kommen, aber alle anderen Kraftwerke helfen dann, dieses Leck, diesen Mehrbedarf in Europa mit aufzufüllen. Das geht natürlich nicht, wenn wir regenerative Energien aus Wind- und Solaranlagen haben. Denn die Windmühle dreht sich nicht schneller, wenn Sie im Wohnzimmer Ihren Kronleuchter einschalten und die Sonne strahlt nicht mehr auf die Solaranlage. Da muss irgendwas passieren. Und das ist die Herausforderung. Wir müssen das Verhalten der Menschen ändern, dass sie dann Strom verbrauchen, wenn viel regenerativer Strom erzeugt wird. Also nicht die Erzeugung folgt der Last, sondern die Last folgt der Erzeugung. Sie brauchen als Verbraucher, wobei die Haushalte sind dort nur ein Player, die Industrie braucht Signale, jetzt verbraucht den Strom. Jetzt haben wir Wind, jetzt haben wir Sonneneinstrahlung. Und dieses Verhalten zu erzeugen, diese Verhaltensänderung, das ist der letzte Kick, um das Smart Grid zu erzeugen. Dann haben wir gewonnen, wenn wir das hinkriegen. Aber Sie wissen aus Ihrem täglichen Leben, wie schwierig Verhaltensänderungen sind. Das fängt bei der Diät an und endet beim Elektroauto. Jeder von uns möchte gerne ein Auto haben, was 600 Kilometer mit einer Tankfüllung fährt und die Tankfüllung muss innerhalb von 3 Minuten an der Tankstelle passieren. Elektroautos, wo die Tankfüllung 8 Stunden dauert und die Reichweite 80 Kilometer sind und dann das Auto 40.000 Euro kostet, sind kein Renner. Wir werden darauf gleich nochmal zurückkommen. Bei dieser Verhaltensänderung spielen die einzelnen Netzbetreiber bestimmte Rollen. Ich fange mal mit den Landversorgern an. Sie sehen, das ist Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Dort stehen unendlich viele Windmühlen. Wenn Sie nach Bayern gehen, werden Sie auf jedem Heuschober fernab jeder Zivilisation eine Photovoltaikanlage sehen. Und der arme Netzbetreiber musste da ein Kabel oder eine Freileitung hinlegen, obwohl dort, wie gesagt, nur eine Photovoltaikanlage auf dem Heuschober ist. In Schleswig-Holstein müssen auf den sauren Wiesen die ganzen Windmühlen angeschlossen werden. Das sind Kosten, weil ich dort Gegenden elektrifizieren muss, die sonst von den Menschen eigentlich nicht bewohnt worden sind. Ich will jetzt nicht davon sprechen, dass das wie eine Wüste ist, aber sie hatten wirklich da in der Marsche in Schleswig-Holstein keine Stromversorgung außerhalb der eigentlichen Ortschaften. Jetzt stehen aber überall Windmühlen, sie müssen also überall Kabel hinlegen, Freileitungen sind sowieso verpönt. Also der Regionalversorger, wobei es eben unerheblich ist, ob das nun an der Küste oder im Gebirge ist, ist nur die Frage, welche regenerative Energie man betrachtet, der muss diese regenerative Energie intelligent aufnehmen und er muss sie transportieren, weil dort ja wenig Menschen wohnen, die ihr Verhalten ändern können. Wo wohnen denn die Menschen, die ihr Verhalten ändern können? Die wohnen nämlich in Hamburg. Und deswegen ist es Aufgabe eines Hamburger Netzbetreibers, Impulse zu geben, dass die Bewohner von solchen Metropolen ihr Verhalten ändern. Das heißt, die Rollenverteilung ist eigentlich gar nicht so ungeschickt. Der Landversorger, wo eine verhältnismäßig dünne Besiedlung ist, der nimmt die regenerativen Energien in sein Netz auf. Und der Stadtversorger, der eine hohe Bevölkerungsdichte, eine hohe Energiedichte hat, der muss dafür sorgen, dass dieser Ansatz des Smart Grid, die Last folgt der Erzeugung, das Umdenken der Bürger und der Industrie, dass das in den Städten realisiert wird. Und daran arbeiten wir. Wir nennen uns nämlich, der Verteilnetzbetreiber sind die Enabler, also die Möglichmacher für diese Energiewende. Und das geht so, dass wir erstmal natürlich die energiewirtschaftlichen Daten zur Verfügung stellen. Wie wir das machen, komme ich gleich noch drauf. Dass wir eine möglichst vollständige Durchdringung mit intelligenten Messgeräten bei den Kunden haben. Also nicht mehr der Ferraris-Zähler mit der Scheibe, die sich dreht, wo da so ein roter Strich drauf ist. Und wenn sie sich einmal rumgedreht hat, wissen sie, aha, jetzt habe ich eine 100stel Kilowattstunde verbraucht. Sondern intelligente Messgeräte, die ihnen helfen, ihre Verhaltensänderung zu erzeugen, die ihnen sagen, jetzt nicht waschen, sondern Waschmaschine füllen, ja, Standby-Knopf drücken und wenn dann viel Wind ist, dann kannst du waschen. Das ist das Profanbeispiel. Wir können auch die Kühltruhe bei Rewe nehmen. Das ist jetzt ein Beispiel, was keine Vision mehr ist. Es gibt große Handelsketten, die ihre Kühltruhen danach steuern, wann der Strom billig ist für sie. Wann also regenerativer Strom im Netz ist. Weil eine Kühltruhe, wenn sie auf minus 20 Grad abgekühlt ist, ja durchaus ohne, dass das Kühlgut Schaden daran nimmt, auf minus 16 Grad sich langsam erwärmen kann. Dann muss allerdings irgendwann wieder gekühlt werden. Und wenn wir dann gerade Flaute haben, Pech gehabt, dann wird eben doch konventioneller Strom verwendet. Aber zumindest ist die Chance da gewesen, dort regenerativen Strom zu nehmen. Es ist nicht nur Rewe, sondern ganze Kühlhäuser hier in Hamburg werden so inzwischen gesteuert. Also ein Aufbau und der Betrieb von solchen Funktionen, um diese Last zu steuern, je nachdem, wie viel Energie im Netz ist. Und da das nicht auf Knopfdruck geht, weil ich nicht morgen früh an meinem Schreibtisch anfangen kann und sage, so jetzt kriegen alle so einen intelligenten Zähler, weil da reden wir über Milliardeninvestitionen, machen wir Pilotprojekte, um es auszutesten, um die Technologie kennenzulernen, das Verhalten der Menschen und der Industrie kennenzulernen. Und wenn Sie mal dieses Bild hier sehen, da möchte ich Sie darauf hinweisen, wenn Sie mal hier genau hingucken, da hat also der Zeichner hat sich sowas ausgedacht, wie ein Smart Grid aussieht. Hier ist also die Stadt und hier ist das Land und da sind die Photovoltaikanlagen und die Windmühlen und hier oben, da geht eine Freileitung hinter den Horizont. Ich habe schon mal philosophiert, vielleicht steht da doch noch ein großes Kraftwerk, weil das vielleicht doch nicht ausreicht, permanent die Stromversorgung regenerativ sicherzustellen. Verhaltensänderung. Ich habe die Verhaltensänderung eben schon mal angesprochen. Sie können heute schon ins Internet gehen unter vattenfall.de, Stromnetz Hamburg, und sich dort anschauen, wie viel regenerative Energie in Hamburg in den jeweiligen Stadtteilen, das ist von Wandsbek über Altona bis Bergedorf, eingespeist wird. Das ist zwar nicht online, das ist nicht der momentane Wert, aber es ist der letzte Monat. Und dann können Sie wählen, ich will also die Photovoltaik sehen, da müssen Sie auf die Sonne klicken, ich will Wind sehen, dann müssen Sie auf den Windbeutel klicken, Sie wollen Wasser sehen. Wir haben auch Wasserkraftwerke, ein ganz kleines Wasserkraftwerk am Oberlauf der Alster in Duvenstedt. Und Sie haben hier noch Biomasse und dann können Sie sehen, wie viel regenerative Energie in Hamburg in den jeweiligen Stadtteilen schon erzeugt wird. Sie können es auch für Berlin machen. Ich denke aber, in Berlin ist das für Sie nicht ganz so furchtbar interessant, weil wir ja hier in Hamburg sind. Das funktioniert. Schauen Sie sich's an. Daraus ergibt sich noch nicht direkt eine Verhaltensänderung, aber erstmal ein Bewusstsein, eine Beschäftigung mit der Frage der Energie. Ich will Ihnen jetzt nicht sagen, wie viel Prozent des Hamburger Verbrauches regenerativ erzeugt werden wird, sonst sind Sie alle sehr frustriert, weil es sehr wenig ist. Aber das ist ja kein Grund, sich trotzdem mal damit zu beschäftigen. So, dann bauen wir in der Hafen City, das haben wir ausgesucht aus Gründen dieser sozioökonomischen Bevölkerungsstruktur in der Hafen City, intelligente Zähler ein. Haben wir alle Anwohner in der Hafen City angeschrieben und haben ihnen für einen lächerlichen Preis von 30 Euro, die er deckt bei weitem nicht die Kosten, die Installation eines solchen intelligenten Zählers mit der Möglichkeit, sich ihren Verbrauch online entweder auf dem PC, auf dem Smartphone oder auf dem Fernsehschirm anschauen zu können. Und da sehen Sie hier den Tagesgang dieser jeweiligen Verbräuche dieser Wohnungen. Von 650 angeschriebenen, sicherlich gut verdienenden Mietern in der Hafen City haben 44 das bestellt. Und zwar bis Ende 2013, also für fast 2 Jahre, wir haben damit im letzten Herbst angefangen, für fast 2 Jahre diesen Service. Inzwischen gibt es die Ersten, die sagen, ich brauche es nicht mehr. Ich habe da zu Anfang täglich reingeguckt, aber inzwischen weiß ich, was ich verbrauche, ich könnte da wieder haben. Also die Verhaltensänderung ist äußerst schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, den nächsten Test machen wir jetzt in Steilshoop oder in Mümmelmannsberg. Dort wird es noch schwieriger werden. Also das ist ein harter Weg, den Bürger dazu zu bringen, sich mit der Energie, mit seinem Stromverbrauch überhaupt zu beschäftigen. Auf den Energieversorgern rumzuhauen und zu sagen, es ist alles zu teuer und das sind alle Monopolisten und die nehmen mich aus. Das ist ja einfach. Aber jetzt sich hier mal intelligent damit zu beschäftigen, ist nicht so einfach, dafür Interesse zu wecken. Ganz neu und App der Woche ist das Vattenfall Stromwetter, wo Sie sehen können, ob wir momentan regenerativen Strom, ich sag mal im Überfluss im Netz haben, in Deutschland, nicht in Hamburg, sondern für ganz Deutschland oder nicht. Und zwar ist die Grenze, wo wir sagen, im Überfluss, wenn 10% des Verbrauchs in Deutschland schon regenerativ erzeugt wird, dann können Sie, wenn Sie sich bereit erklären, Ihr Verhalten zu ändern, anfangen zu waschen, zu bügeln, zu kochen, zu trocknen. Ich glaube nicht Fernsehen gucken, nur dann, wenn viel regenerative Energie da ist. Das würden Sie wahrscheinlich nicht machen. Aber es gibt einige, insbesondere Wärme- und Kälteanwendungen im Haushalt, die man verschieben kann, die ich nicht spontan machen muss. Und wer ein sauberes Gewissen haben will, der kann mit diesem Strom-App gucken, wann habe ich viel regenerative Strom im Netz. Es ist noch nicht so weit, dass Sie damit Geld sparen können, weil das kann ich als Netzbetreiber nicht machen. Das müssen die Vertriebe machen, die Unternehmen, wo Sie Ihren Strom kaufen. da sind wir ja rechtlich zu einer Trennung verpflichtet, aber wir als Netzbetreiber stellen Ihnen die Informationen zusammen. Und das sieht dann so aus, hier zwischen 9 und 11 an diesem Tag, es war der 19. März, gab es wahrscheinlich viel Wind und da hätten Sie also mit gutem Gewissen den Strom richtig verballern können. Was Ähnliches machen wir auch für Hamburg, auch im Internet, ist auch verfügbar. Dort können Sie für bestimmte Stadtteile den Tagesverlauf des Stromverbrauches auch erkennen. Und da werden Sie sehen, dass es Nachttäler gibt, Mittagsspitzen. Und besonders interessant ist dann diese sogenannte Gänsebratenspitze am ersten Weihnachtsfeiertag, weil da alle Kinder nach Hause kommen und ordentlich bekocht werden. Und dann geht der Strom nach oben. Und Sie werden sehen, über Pfingsten oder so an diesen Doppelfeiertagen nimmt die Industrie gar nichts ab. Da fahren sogar die Aluminiumwerke und die Kupferwerke nach unten und dann sieht man, dass wie der Verbrauch da runter geht. Also wer sich damit beschäftigen will, um sein Verhalten zu ändern, dem stellen wir schon nach nur einem Jahr Vorlaufzeit solche Informationen zur Verfügung.
Im D-Radio Wissen Hörsaal hören Sie heute einen Vortrag aus den Sommervorlesungen 2012 der Hamburger Akademie der Wissenschaften, die sich um Themen rund um die Energiewende gedreht haben. Es spricht Dietrich Graf, technischer Leiter von Vattenfall Europe. Er erklärt aus der Perspektive eines Energieversorgers, was Smart Grid überhaupt ist, welche Rolle ein solches System spielen muss und spielen kann, wie die Verbraucher an der Energiewende mitwirken müssen und welche Probleme es noch zu lösen gilt bei der ganzen Sache. Gleich geht es weiter.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Dezentrale Erzeugung. Wir haben ein Stromnetz, was darauf ausgelegt ist, an bestimmten Stellen Einspeisungen, also Quellen zu haben und was an bestimmten Stellen Senken, Verbraucher haben. Das ist über 100 Jahre so gewachsen und gebaut worden und durchaus im Konsens mit der Gesellschaft. Es gab mal einen Atomminister, es gab mal ein Atomprogramm der Bundesregierung, es gab mal die Idee, die Älteren unter uns erinnern sich, jedem seinen Atomreaktor im Keller. Das wurde dann aber schnell als Unsinn zurückgespult, aber sowas hatten wir ja. So, das heißt, wir haben also, wenn wir jetzt eine dezentrale Erzeugung machen, einen Umbaubedarf in unserem Netz. Das sehen Sie im Großen an dem Übertragungsnetz. Ich hatte diese Stromautobahnen genannt, was da zu machen ist. Ich sehe das aber natürlich auch hier in Hamburg im Verteilnetz. Wir werden in den nächsten Tagen am Donnerstag die 2000. Photovoltaikanlage in Hamburg einweihen. Das heißt, wir haben plötzlich 2000 neue Quellen, wo Strom ins Netz eingespeist wird. Wir haben in Hamburg 80 Windmühlen stehen, obwohl wir ein Stadtstaat sind, Altenwerder, Neuengamme, altes Land. Dort wird Wind ins Netz eingespeist. Das heißt, wir müssen tatsächlich unser Netz auch auf die neue Situation einstellen. Der Kunde will lastabhängige Tarife haben. Ich hatte gesagt, also bisher ist es ja so, dass Sie einen einheitlichen Strompreis haben, egal ob nun viel Wind im Netz ist oder wenig Wind im Netz ist. Das wird sich ändern. Der ein oder andere Großverbraucher hat schon HTNT, also einen niedrigen Nachttarif und einen hohen Tagtarif. Aber für einen normalen Haushalt ist das eigentlich nicht attraktiv. Aber das wird kommen, dass es Vertriebe gibt, die sagen, wenn du Strom verbrauchst bei diesem Signal von unserem Wetter-App, dann bezahlst du weniger für den Strom. Von Miele gibt es eine Waschmaschine zu kaufen, die einen Internetanschluss hat. Die Waschmaschine fragt von sich aus im Internet ab, welches ist der günstige Stromanbieter und dann wählt sie diesen Stromanbieter und wäscht, wenn dessen Tarif am günstigsten ist. Funktioniert noch nicht flächendeckend, aber denken Sie mal dran, als die Telekom sich geöffnet hat, da hatten Sie so Vorwahlnummern, da konnten Sie an Ihrem Telekom-Anschluss dann plötzlich einen anderen Telefonprovider wählen. Macht heute kein Schwein mehr, sondern heute haben wir alle irgendeinen anderen Telefonprovider. Genauso wird das mit dem Strom auch irgendwann kommen. Und dann gibt es einen Punkt, der mir sehr viel Sorgen macht. In Ihrem Strompreis, den Sie zu Hause bezahlen, ist ja das Netzentgelt, also das, wovon ich lebe, inkludiert. Sie kriegen keine separate Netznutzungsrechnung. Auch wenn Sie Ihren Strom bei einem anderen Versorger als Vattenfall kaufen, dann kriegen Sie trotzdem von diesem Versorger eine Stromrechnung. Da ist das Netznutzungsentgelt enthalten, was ich von dem Provider dann überwiesen kriege, weil ich sie am im Netz angeschlossen habe. Diese Stromrechnung ist von ihrem Verbrauch abhängig. Auch das Netzentgelt ist von ihrem Verbrauch abhängig. Alle meine Kosten im Netz sind aber nicht verbrauchsabhängig, sondern sind leistungsabhängig. Ich muss mehr Kupfer in die Straße legen und in ihren Hausanschluss, wenn sie 50 Kilowatt Leistung abnehmen. Wenn sie nur 10 Kilowatt Leistung abnehmen, brauche ich nur einen dünnen Draht hinlegen. Wie viel Arbeit, also wie viel Verbrauch darüber geht, ist mir sowieso Schnurz. Ich muss mein Netz auf die Leistung auslegen. Wenn jetzt zum Energiesparen angeraten wird und die Bundesregierung will ja 20% des Stromverbrauches bis 2020 senken, wird sie nicht schaffen, ich bin da ganz beruhigt, aber trotzdem, dann wären meine Einnahmen 20% niedriger, aber ich kann am Netz nichts sparen, weil das Netz ist da und die Leistung, die sie abnehmen, bleibt ja gleich. Sie waschen zwar seltener, aber sie waschen mit derselben Waschmaschine, die genau dieselben Anschlussleistung hat. Deswegen wird unser jetziges Netzentgeltsystem, wenn die Energiewende wirklich greift, zusammenbrechen. Es wird für Sie immer teurer werden, weil Sie auf den geringeren Verbrauch dieselben Kosten bezahlen müssen. Deswegen hat der scheidende Chef der Bundesnetzagentur als einer seiner letzten Aktivitäten seinem Nachfolger mit draufgegeben, er möge bitte sich darum kümmern, dass das Tarifsystem für die Netzentgelte auf die neuen Bedingungen eingestellt wird. Und das wird 10 Jahre dauern, hat er ihm dann noch mitgegeben. Das ist ein hochpolitisches Problem, was uns alle irgendwann als Stromverbraucher treffen wird. Die Nachfrage ändert sich. Die Großindustrie, und Hamburg ist ja von Großindustrie umzingelt, Aluminiumwerke, Stahlwerke, Kupferwerke, Kühlhäuser, Rechenzentren, sind alles Großstromverbraucher. Und die beäugen unsere Aktivitäten in der Politik und in der Branche sehr genau, ob sie denn weiter in Deutschland investieren oder ob sie lieber in Länder gehen, wo sie billigeren Strom und womöglich auch sicherere Stromversorgung bekommen. Das ist keine leere Drohung. Vielleicht erinnern Sie sich, dass vor 4, 5 Jahren der Eigentümer Hydro, ein norwegischer Aluminiumhersteller, die Aluminiumhütte stillgelegt hat und eine neue Hütte in Dubai gebaut hat. Weil in Dubai ist der Strom umsonst. Die sitzen auf dem Öl und eine Gasquelle haben sie auch. Und dann hat ein Selfmade-Unternehmer, Herr Schlüter, von Trimet diese Hütte gekauft. Er betreibt sie jetzt wirtschaftlich, da helfen wir ihm auch dabei. Und die Politik hilft ihm dabei, aber stabil ist das nicht. Häufig lesen Sie dann auch, dass die Elektrofahrzeuge da einen Beitrag zur Stabilität und vor allen Dingen zum Speichern des Stromes bringen soll. Da komme ich gleich noch drauf. Die Bundesregierung will ja, dass wir im Jahre 2020 eine Million Elektrofahrzeuge haben. Selbst mit Hinzuziehung der Pedelecs, also der elektrischen Fahrräder, wird diese Zahl nicht erreicht werden. So, und die Kraftwerkstandorte, sagte ich, sind an anderen Standorten. Und es ändert sich die Energieflussrichtung. Bisher haben wir in Deutschland, bisher etwa bis zum Jahr 2000, immer eine Energieflussrichtung gehabt aus der hohen Spannungsebene, also vom Übertragungsnetz, nach unten zum Verbraucher. In Mecklenburg-Vorpommern mit den vielen Windrädern und ohne Verbrauchern hat sich diese Energieflussrichtung an 320 Tagen im letzten Jahr umgedreht. Das heißt, dort fließt der Strom nicht mehr von der hohen Spannung zur niedrigen Spannung, sondern er fließt vom Windrad, von der niedrigen Spannung, nach oben in das Übertragungsnetz. Das können Sie sich vielleicht vorstellen, dass das technologisch ein ziemliches Problem ist. Alle meine Schutzeinrichtungen, meine technischen Einrichtungen des Netzes sind immer auf diese Richtung von der hohen Spannung zur niedrigen Spannung eingerichtet. Und nun dreht sich das plötzlich um. Und zwar dreht es sich nicht permanent um, sondern je nach Windsituation und je nach Verbrauchssituation. Was das für die Spannungshaltung, damit Sie immer 220 Volt an der Steckdose haben, bedeutet, dazu müssen Sie jetzt leider Elektrotechnik studieren. Glauben Sie mir, das stellt uns vor erhebliche Herausforderungen, dann noch die Spannung an den Steckdosen konstant zu halten. Virtuelles Kraftwerk ist auch ein Schlagwort in diesem Zusammenhang. Wir haben in Berlin nicht beim Netz, sondern das machen die Kollegen von der Fernwärmeversorgung, ein virtuelles Kraftwerk, was eine Zusammenschaltung von etwa 500 Blockheizkraftwerken bedeutet, die über ein gemeinsames Signal gesteuert werden und in der Summe fast wie ein Großkraftwerk wirken. Hier in Hamburg gibt es auch ein Unternehmen, was solche Kraftwerke bei Ihnen zu Hause in den Keller stellt. Den Namen darf ich ja nicht sagen. Und diese Kraftwerke werden dann auch gemeinsam gesteuert werden. Wir sind mit dabei, mit dieser Firma bei diesen Kraftwerken die Technologie zu entwickeln, diese Kraftwerke zu steuern. Das heißt, wir richten uns auch als Netzbetreiber, obwohl wir wirklich nur fürs Netz zuständig sind, auch darauf ein, dass es eben dezentrale Erzeugung fast in jedem Haus unten geben wird eines Tages. Wir haben für Berlin, jetzt muss ich leider mal eine Berliner Folie zeigen, weil wir das in Hamburg noch nicht gemacht haben. Wir haben in Berlin mal abgeschätzt, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie viel Erzeugung wird eigentlich über Photovoltaikanlagen in Berlin von 2005 bis 2030 entstehen und wie viel Erzeugung über Blockheizkraftwerke. Und das wird gemessen in Gigawattstunden pro Jahr. Vergessen Sie die Zahl, müssen Sie sich gar nicht merken. Aber Sie werden sehen, oder wir haben prognostiziert, Blockheizkraftwerke gehen sozusagen mit steigendem Einsatz immer mehr. Photovoltaikanlagen kommen irgendwann in die Sättigung, weil jedes mögliche Hausdach so eine Photovoltaikanlage hat. Und demgegenüber haben wir mal gestellt, wie hoch ist der Verbrauch in Berlin für Haushalte. Und jetzt könnte man so sagen, also das ist der Verbrauch im Jahre 2030 und die beiden Strecken muss ich addieren. Mensch, da kann ich ja in Berlin den Haushaltsbedarf locker mit dezentraler Erzeugung decken. Da ist aber ein Trick dabei. Die Achse hier ist um den Faktor 10 höher. Hier stehen 500 Gigawattstunden pro Jahr und hier stehen 5000 Gigawattstunden pro Jahr. Heißt im Endeffekt bei dieser Annahme, und die ist durchaus realistisch, im Jahre 2030 können Sie etwa ein Zehntel des Verbrauches in Berlin durch dezentrale Erzeugung in Berlin decken. Ein Zehntel des Verbrauches von Haushalten. Nicht gedeckt werden die restlichen 7 Gigawattstunden, 7000 GWh, die die Industrie in Berlin verbraucht. Die müssen irgendwo anders regenerativ erzeugt werden, wenn wir im Jahr 2030 eine vollständig regenerative Stromerzeugung haben wollen. Also dieser ja doch sehr populäre Trend zur dezentralen Erzeugung deckt selbst bei diesen optimistischen Annahmen ein Zehntel des Haushaltsverbrauches in einer Großstadt. Den Gewerbe- und Industrieverbrauch habe ich da noch gar nicht mit reingerechnet. Am 19.08.2011 bin ich mal in das Internet gegangen und habe mir auf der Internetseite der Strombörse in Leipzig, EEX, angeguckt, wie viel Wind und wie viel Solareinspeisung in Deutschland eigentlich vorkommt an diesem Tag. Können Sie auch machen, da sehen Sie genau diese Kurven. Die unterschiedlichen Farben hier sind die jeweiligen Gebiete der Übertragungsnetzbetreiber. Aber Sie sehen hier einen schönen Verlauf und Sie haben als Höchsteinspeisung 12.000 Megawatt in Deutschland. Das ist eine super Zahl. Die Gesamtleistung in Deutschland liegt ungefähr bei 75.000, 80.000 Megawatt. Solar sind wir bei 9.000 Megawatt, sodass die Summe zusammen etwa schon 20.000 Megawatt ausmacht. Der 19.08. war ein trüber Augusttag und selbst bei trübem Wetter haben Sie immerhin schon fast 10.000 Megawatt Solareinstrahlung. Das ist eine stolze Zahl. Wir haben sie alle subventioniert über die EEG-Umlage. Gut, das hat der Gesetzgeber so gemacht, die haben wir ja so gewählt. Aber das ist genau dieser Verlauf, den wir brauchen. Wenn am Tag der Stromverbrauch steigt, mittags einen Höchstwert erhält und abends langsam wieder runtergeht. Das ist sehr in Harmonie mit unserem normalen Lastgang. Da wäre nicht viel Veränderung des Verbrauchsverhaltens nötig. Das hier sieht zufällig so aus. Es gibt auch Tage, wo diese Windspitze mitten in der Nacht ist, wo kein Mensch den Kronleuchter in der Wohnung einschaltet. Deswegen Speicherproblem und Verbrauchsverhalten. Also die Energiewende hat längst angefangen. Da gibt es ein kleines Problem, das will ich aber jetzt wegen der Zeit überspringen. Und wir kommen zu E-Mobility. Wir haben hier in Hamburg 100 Ladesäulen aufgestellt. Glauben Sie mir, es ist ein Zuschussgeschäft par excellence. Niemand, der nicht ein Dienst-Elektrofahrzeug hat, fährt von zu Hause in die Stadt, stöpselt das an der öffentlichen Ladesäule rein, geht dann einkaufen, nach 2 Stunden fährt er wieder nach Hause. Gibt's nicht. Was es gibt, ist von Flinkster, von der Deutschen Bahn, Hamburg Energie, Vattenfall, die Hochbahn. Wir haben Flottenfahrzeuge für uns als Werbeträger und die stehen auf dem Betriebshof, werden morgens von den Mitarbeitern genommen, fahren an die Arbeitsstätte. Dort stehen sie den ganzen Tag, nicht an der Ladesäule und abends fahren sie wieder zurück und werden auf dem Betriebshof aufgeladen. Da reichen 60 Kilometer Fahrstrecke locker aus und eine öffentliche Ladesäule brauche ich nicht. Gehen Sie durch die Stadt, schauen Sie sich an, wer an öffentlichen Ladesäulen steht, sind alles Falschparker. Wir brauchen aber trotzdem öffentliche Ladesäulen. Erstens, um dem Bürger das Vertrauen zu geben, selbst wenn deine Batterie mal leer ist, du brauchst nur um die Ecke zu fahren, dort ist eine Ladesäule, kannst du sie wieder aufladen. Und zweitens, um dieses Henne-Ei-Problem zu lösen. Es gibt ja viele, die sagen, ich würde mir ein Elektroauto kaufen, wenn ich wüsste, dass ich damit immer aufladen kann. Und diejenigen, die die Ladesäulen aufstellen sollen, die sagen, aber es lohnt sich nicht, hat ja keiner ein Elektroauto gekauft. Das erleben wir auch beim Wasserstofffahrzeug, dass der eine schiebt es auf den anderen. Und ich bin sehr dafür, dass wir als Netzbetreiber die Aufgabe übertragen kriegen. Im Augenblick kriegen wir sie nicht übertragen, ist der Gesetzgeber dagegen. Als Netzbetreiber diese öffentliche Ladeinfrastruktur als sozusagen öffentliche Steckdose zu errichten. Wir haben das hier in Hamburg und auch in Berlin freiwillig gemacht, aus eigener Tasche bezahlt. Das muss übrigens diskriminierungsfrei sein. Es könnte ja sein, dass Sie Ihren Strom woanders kaufen und wollen jetzt auch Ihr Auto mit dem anderen Strom aufladen. Es steht aber an der Straße eine Vattenfallsäule. Dann haben wir das so gebaut, dass Sie mit Ihrer Scheckkarte, die Sie von Ihrem Stromlieferanten haben, an die Ladesäule rangehen. Die Scheckkarte wird dort erkannt und Sie tanken Strom, physikalisch ist es Vattenfallstrom, abrechnungstechnisch ist es Strom von Ihrem Stromlieferanten. Es ist eine riesen Logistik dahinter, dass genau die Strommenge, die Sie bei RWE oder bei Greenpeace oder sonst wo gekauft haben, in diesem Augenblick durch die Steckdose auch in Ihr Auto fließt. Unterschätzen Sie die Logistik nicht, die da dahinter steckt. Aber wir als Netzbetreiber können das diskriminierungsfrei, so ist der Fachausdruck, machen. Wenn ein Vertrieb, also Ihr Greenpeace, Lecker, Hamburg Energie oder Vattenfall Vertrieb das macht, dann stellt er da eine Säule hin, da können Sie nur den Strom von diesem Vertreiber kaufen. Das würde von dem Stadtbild bedeuten, Sie haben da 10 Säulen nebeneinander stehen. Wir haben in Hamburg 260 Stromvertriebe tätig. Die sind zwar alle nicht so, dass sie sagen, wir wollen jetzt Ladesäulen aufstellen, aber 10 würden es gerne tun. Und das ist dann eigentlich von dem Platzbedarf her nicht möglich. Im Übrigen, Laternenparken mit Elektroautos wird nie was werden. Es gibt so tolle Vorschläge, man könnte ja an jede Straßenlaterne unten eine Steckdose dran machen, dann könnte man da parken. Das geht nicht. Die Straßenlaternen haben leider nur einen Anschluss, um da so eine Energiesparlampe zu betreiben mit 10 Watt. Da können Sie ein Auto nicht mitladen. So, das ist also hier ein Bild von so einer Ladesäule. Inzwischen sehen sie schon etwas anders aus. Aber schauen Sie sich ruhig mal an, wenn Sie so eine sehen. Das ist Hightech am Straßenrand, muss ich sagen. 1 Million Fahrzeuge, hat die Bundeskanzlerin gesagt. Wir haben im letzten Jahr 637 Elektrofahrzeuge in Deutschland. 637, die Zahl kommt vom Kraftfahrt-Bundesamt. Es sind nicht dabei die Pedelecs, also diese Elektrofahrräder oder diese Segways, diese einrädrigen Dinger, die sind nicht dabei. Aber 637 im Jahre 2011, ich glaube nicht, dass wir die Millionen schaffen. Jetzt habe ich, es geht um die Speicher. Wenn ich also im Jahre 2020 eine Million Fahrzeuge habe und jedes Fahrzeug hat eine Kapazität von 25 Kilowattstunden, dann habe ich insgesamt 25 Millionen Kilowattstunden Strom in diesen Fahrzeugen gespeichert, wenn die Batterien alle voll sind. 25 Kilowattstunden ist momentan eine sehr gute Autobatterie für Elektrofahrzeuge. Jetzt rechne ich mal, dass 50% von diesen Fahrzeugen sind am Netz und die darf ich bis zu 50% entladen. Ganz entladen dürfen sie die Batterie nicht, sonst ist sie kaputt, aber ich kann sie von 100% auf 50% entladen. Dann können sie mit diesem Strom, den sie sozusagen dem mobilen Speicher Elektrofahrzeug entnehmen, Deutschland für 5 Minuten mit Strom versorgen, nachts sogar für 13 Minuten. Eine Flaute, die man mit solchen Speichern überbrücken muss, dauert 14 Tage mindestens. Das ist keine Seltenheit, dass wir Wetterlagen haben, wo sie 14 Tage lang keinen Wind haben. Also diese Idee, die Sie häufig in der Zeitung lesen, ich kann ja da, Vehicle to Grid ist der Fachausdruck, ich kann ja mit dem Fahrzeug und den Fahrzeugbatterien mein Speicherproblem lösen. Sehen Sie, das funktioniert so nicht. Wir können auch noch mal eine andere Rechnung machen. Wir haben im Jahre 2010 27 Gigawatt Windleistung gehabt. Das heißt insgesamt roundabout 22.000 Windkraftanlagen in Deutschland. Die 1 Million Fahrzeuge auf die 22.000 Windkraftanlagen verteilt würde bedeuten, um jede Windmühle herum stehen 50 Elektrofahrzeuge. Und die Batterien von diesen Elektrofahrzeugen würden jetzt bei Flaute die Windeinspeisung ersetzen, dann wären nach 55 Minuten die Batterien alle leer. Also diese obere Rechnung ist nochmal auf dem zweiten Weg plausibilitätsgecheckt worden und deswegen muss ich sagen, das ist kein Weg. Das heißt, wenn ich über 2 Wochen lang Windenergie ersetzen muss durch Speicher, dann brauchen wir jetzt die Rechnung nicht durchgehen, dann muss ich also insgesamt 26 Terawattstunden Speicherkapazität haben. Wenn ich da etwas andere Voraussetzungen zugrunde lege, dann kann ich den Wert auch noch etwas reduzieren. Aber wir haben in Deutschland nicht 26 Terawattstunden Pumpspeicherkapazität, sondern wir haben 0,06 Terawattstunden. Also es fehlt ungefähr der Faktor 500 dazwischen. Die Pumpspeicherkraftwerke sind die einzigen Kraft oder ist das einzige Speichertechnologie, die halbwegs wirtschaftlich zu betreiben ist, die eine erfahrene technische Grundlage hat. Alles andere ist Neuland. Da gibt es Druckluftspeicherideen. Neulich habe ich gelesen, irgendeiner will einen Felsblock aus dem Fels rausschneiden und ihn auf einem Wasserbassin, wie soll man sagen, schweben lassen. Und wenn er da also den Felsblock nach oben drückt, weil er in dieses Wasserbassin, was da kraftschlüssig um den Felsblock herum ist, Wasser reinpumpt, dann erzeugt er ja potenzielle Energie, weil der Felsblock nach oben geht. Und wenn er den Fels, wenn er die Energie wieder abrufen will, dann lässt das Wasser wieder raus und dann geht der Felsblock wieder nach unten. Wunderschöne Idee. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie sie ganze Berge da nach oben und nach unten pumpen müssen. Und vor allem, was die Umweltschützer dazu sagen, was der Grundwasserspiegel dazu sagt. Also es gibt ganz tolle Ideen, aber die sind alle auf einem Niveau einer PowerPoint-Präsentation. Die einzige Technologie, die großtechnisch verfügbar ist, ist zurzeit Pumpspeicherkraftwerke. Und im Schwarzwald will man ja ein paar Pumpspeicherkraftwerke bauen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, das wird 20 Jahre dauern. Da ist alles, was Beine hat, dagegen. Und jetzt kommen wir zum Fazit, weil die Zeit auch abgelaufen ist. Also das Ganze, was als Energiewende bezeichnet ist, was wir als Smart Grid bezeichnen, ist eine enorme Herausforderung, nicht nur technisch, auch gesellschaftspolitisch, auch an Sie als Kunden im Ändern Ihres Verhaltens. Ohne Ihr Verhaltensändern wird es nicht funktionieren. Die Verteilungsnetze, also die Kabel, die Sie in Hamburg nicht sehen, die seit 50 Jahren dort liegen, die immer belächelt worden sind als Old Fashion, als alte Technologie, kriegen auf einmal eine völlig neue Aufgabe, weil sie dazu da sind, die regenerative Energien, die in den Landversorgungsgebieten aufgenommen worden sind, Wind und Solar, in Hamburg intelligent zum Kunden zu bringen. Eine ganz reizvolle Aufgabe, so spannend wie nie vorher. Die Versorgungssicherheit ist ein Problem. Wir müssen dieses Speicherproblem lösen. Wir müssen die Stromautobahnen lösen. Wir haben in Hamburg im letzten Winter sehr, sehr kritische Netzsituationen gehabt, weil die Kernkraftwerke abgeschaltet worden sind, und zwar ohne Vorwarnung. Ich brauche als Techniker Vorlaufzeiten, mich auf solche Situationen einzustellen. Und die Bundesnetzagentur hat mehrfach gewarnt. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich Ihnen verrate, dass auch der Krisenstab der Innenbehörde in Hamburg über bestimmte Vorsichtsmaßnahmen nachgedacht hat. Ich hoffe, dass durch die neue Leitung, die jetzt nach Schwerin dann auch zu Ende gebaut wird, wir im nächsten Winter eine bessere Versorgungssicherheit haben, weil wir dann wieder ein Großkraftwerk in der Nähe haben, nämlich das Kraftwerk Rostock. Und ich hoffe, dass auch Brockdorf, Sie wissen, das ist wegen so kleinen kaputten Klammern in den Brennstäben momentan abgeschaltet, dass das dann wieder zur Verfügung steht. Wir brauchen diese Großkraftwerke zur Frequenzhaltung und zur Spannungshaltung. Und es ist unheimlich viel zu tun, aber die Rollenverteilung, wer soll was wann machen, die müsste eigentlich durch einen Masterplan der Bundesregierung geregelt werden. Im Augenblick arbeitet jeder nach bestem Wissen und wirtschaftlichen Optimierungen vor sich hin. Aber das Problem ist so vielschichtig in der Energieversorgung, weil es sowohl die Erzeugung, weil es die Übertragungsnetzbetreiber, weil es die Verteilnetzbetreiber, weil es die Vertriebe und weil es die Kunden betrifft, muss das irgendwie koordiniert werden. Trotzdem bin ich optimistisch, irgendwie kriegen wir das hin. Dankeschön.
Wir hörten Dietrich Graf, den technischen Leiter von Vattenfall Europe. Im Rahmen der Sommervorlesungen 2012 der Akademie der Wissenschaften in Hamburg hielt er einen Vortrag über intelligente Stromnetze, also Smart Grid, im Kontext der Energiewende. Die Aufzeichnung stammt vom 8. Mai 2012. Der Titel des Vortrags: Sichere Stromversorgung auch mit einem Smart Grid.
D-Radio Wissen. Hörsaal.